Dick zwinkerte auch angestrengt mit den Augen, und doch waren seine Wangen verräterisch feucht. Er war kein sehr gebildeter Schuhputzer, und es wäre ihm schwer geworden, seine Empfindungen in Worte zu fassen. Deshalb machte er auch gar keinen Versuch dazu, sondern begnügte sich zu blinzeln und etwas zu verschlucken, was ihm immer wieder im Halse aufstieg.
»Wollte, du bliebest hier«, sagte er mit heiserer Stimme.
Dann lüftete er seine Mütze und wandte sich an Mr. Havisham.
»Danke auch, Sir, dass Sie ihn hergebracht und für alles. Er ist ein kurioser kleiner Kerl«, setzte er hinzu. »Ich habe immer große Stücke auf ihn gehalten, und Grütz im Kopf hat er und ist so ein ganz aparter Jung.«
Und nachdem die beiden von ihm weggegangen, stand Dick noch lange da und sah ihnen nach, und solange er die kleine biegsame Gestalt so elastisch neben ihrem großen, ernsten Begleiter dahinwandeln sah, wollte der Nebel vor seinen Augen nicht weichen. Bis zum Tage der Abreise brachte seine Herrlichkeit so viel Zeit als möglich in Mr. Hobbs Laden zu. Mr. Hobbs selbst war in sehr gedrückter Stimmung, aus der er sich kaum mehr aufzuraffen wusste, und als sein kleiner Freund ihm triumphierend sein Abschiedsgeschenk, eine goldene Uhr mit Kette, überreichte, war er kaum imstande, die Gabe gehörig zu würdigen. Er legte das Etui auf sein Knie und schneuzte sich mehrmals mit großem Geräusche.
»Es steht was drin«, sagte Cedric.
»Innen drin?« »Ich hab's dem Manne selbst gesagt, was er hineinschreiben müsse. Mr. Hobbs von seinem ältesten Freunde Lord Fauntleroy. Die Uhr, sie spricht, vergiss mich nicht. Ich will nicht, dass sie mich vergessen.« Mr. Hobbs machte abermals energischen Gebrauch von seinem Taschentuche.
»Ich werde dich auch nicht vergessen«, sagte er, und seine Stimme klang ebenso merkwürdig heiser wie die von Dick. »Vergiss nur du mich nicht, wenn du unter die englischen Aristokraten kommst.«
»Sie werde ich nicht vergessen, unter was für Menschen ich auch komme«, versicherte der kleine Lord. »Bei Ihnen bin ich immer am glücklichsten gewesen, fast am glücklichsten. Und ich hoffe, Sie besuchen mich einmal. Mein Großpapa würde sich ganz gewiss freuen, vielleicht schreibt er Ihnen selbst und ladet Sie ein, wenn ich ihm alles erzähle. Und, nicht wahr, Sie würden dann nicht daran denken, dass er ein Graf ist? Ich meine, Sie würden deshalb doch kommen, wenn er Ihnen schreibt.«
»Ich würde dir zuliebe kommen«, erklärte Mr. Hobbs huldvoll.
Und damit war zugestanden, dass er im Falle einer dringenden Einladung von Seiten des Grafen seine republikanischen Vorurteile überwinden, sein Bündel schnüren und ein paar Monate auf Schloss Dorincourt zubringen würde. Endlich waren alle Vorbereitungen abgetan. Der Tag erschien, an dem die Koffer an Bord geschafft wurden, und die Stunde, da der Wagen vor der Haustür hielt. Ein seltsames Gefühl von Einsamkeit und Verlassenheit überkam dann den kleinen Jungen. Die Mutter hatte sich ein paar Stunden in ihrem Zimmer eingeschlossen gehabt, und als sie nachher die Treppe herabkam, waren ihre Augen nass und ihr lieblicher Mund bebte seltsam. Cedric eilte ihr entgegen, sie beugte sich zu ihm nieder, und er schlang seine Ärmchen um ihren Hals und küsste sie. Was es war, wusste er nicht recht, aber er fühlte, dass sie beide traurig waren. Und unwillkürlich kam's ihm auf die Lippen. »Gelt, Herzlieb, wir haben unser kleines Haus lieb gehabt. Und wir werden's immer lieb behalten.«
»Ja, ja«, versetzte sie mit leiser Stimme. »Ja, mein Herzenskind.«
Und dann stiegen sie in den Wagen, und Sadie setzte sich ganz nahe zu seiner Mama, sah sie unverwandt an, hielt ihre Hand fest und streichelte sie ganz leise, indes sie nach dem verödeten Hause zurückblickte. Unglaublich kurze Zeit darauf befanden sie sich auf dem Dampfer, mitten im wildesten Lärm und Getriebe. Wagen fuhren an und setzten Passagiere ab, Reisende gerieten in Verzweiflung über ihr Gepäck, das noch nicht da war und möglicherweise zu spät kam, Reisekoffer und Kisten wurden hin und her gezerrt und geschleppt, Matrosen rollten Taue auf und eilten ab und zu, Befehle wurden erteilt, Damen und Herren, Kinder und Kinderfrauen kamen an Bord, die einen lachend und fröhlich, die anderen still und gedrückt, einzelne mit Tränen in den Augen. Überall entdeckte Cedric etwas Interessantes. Die Berge von Tauen, die aufgerollten Segel, die in den blauen Himmel hineinragenden Masten, alles fesselte seine Aufmerksamkeit, und er nahm sich fest vor, mit den Matrosen Freundschaft zu schließen und womöglich Näheres über Seeräuber zu erfahren. Gerade im allerletzten Augenblicke, Cedric stand am Geländer des oberen Deckes, beobachtete die Zeichen zur Abfahrt und erfreute sich an den Zurufen der Matrosen und der Leute auf dem Damme, bemerkte er in einer wenige Schritte von ihm entfernten Gruppe einen kleinen Kampf. Jemand drängte sich mit Gewalt durch, und zwar in seine Richtung. Es war ein Junge, der etwas Rotes in der Hand hielt. Dick. Ganz atemlos gelangte er endlich in Cedrics Nähe.
»Da bin ich gelaufen«, keuchte er. »Wollt ihr dich doch abfahren sehen? Geschäft ist prima. Von dem, was ich gestern gemacht habe, habe ich was für dich gekauft. Kannst's brauchen, wenn du unter die feinen Leute kommst. Das Papier habe ich verloren im Gedränge. Die Kerls wollten mich nicht rauflassen. Es ist ein Taschentuch.«
In einem Atemzuge stieß er den Satz heraus, und ehe Cedric Zeit hatte, etwas zu erwidern, erklang das letzte Zeichen und mit einem gewaltigen Satze flog Dick davon.
»Leb wohl«, rief er noch, »trag's, wenn du zu den Vornehmen kommst.«
Und damit war er verschwunden. Ein paar Sekunden darauf sah man ihn sich auf dem unteren Decke durch die Leute drängen, und in dem Augenblicke, ehe die Planke weggezogen ward, sprang er ans Ufer und schwenkte seine Mütze. Cedric hielt sein hochrotes seidenes Tuch, das mit ungeheuren dunkelblauen Hufeisen und Pferdeköpfen geschmückt war, in der Hand. Allgemeines Durcheinanderrennen und großer Tumult entstand. Vom Dampfer hinüber und herüber von den am Ufer stehenden klangen die Rufe. »Leb wohl, altes Haus, leb wohl, vergiss uns nicht. Nicht wahr, du schreibst von Liverpool? Gute Fahrt, leb wohl!« Der kleine Lord Fauntleroy beugte sich weit hinaus und ließ sein rotes Tuch flattern.
»Leb wohl, Dick«, rief er, so laut er konnte. »Ich danke dir, leb wohl, Dick.«
Und das mächtige Schiff setzte sich langsam in Bewegung. Die Leute riefen »Hurra«, Cedrics Mutter zog den Schleier vors Gesicht, auf dem Damme herrschte große Bewegung. Dick aber sah von alledem nichts als das liebliche Kindergesicht mit seinem blonden heiligen Schein, auf den die Sonne fiel, und hörte nichts als die herzliebe frische Stimme, die immer wieder »Leb wohl, Dick«, rief. So segelte der kleine Lord Fauntleroy von seinem Heimatlande weg in die ihm fremde Welt seiner Ahnen.